Ja, ich möchte heute zum Jahresende über ein wunderschönes Predigtthema sprechen, das Königtum Christi. Menschen lieben Geschichten von Königen. Viele Märchen gibt es von Prinzessinnen, die ihren Prinz finden. Geschichten, die wir lieben, Filme, die besonders Kinder gerne sehen. Wir hören Nachrichten von Prinzen und Prinzessinnen so sehr gerne und ich muss bekennen, dass mich diese Themen auch irgendwie ansprechen. Ich bin jetzt kein Royal Fan, ja, aber wenn ich etwas über sie lese, dann schaue ich schon genauer hin. Nachrichten von Prinz William und Kate aus England. Was macht ihr Söhnchen George und was macht das Töchterchen Charlotte? Oder was macht der Bruder des Thronfolgers Prinz Harry? Meistens irgendwie Sachen, wo man sagt, naja, passt nicht ganz zur Familie, was der so macht, nicht? Oh, der ist ja jetzt verlobt mit Meghan Markle. Ein Mädel, was nie jemand kannte bis jetzt. Eine, die von ganz unten kam, keine Adelige, die, wie ich jetzt gestern las, für 3,50 Euro die Stunde arbeitete. $3,50, das ist noch weniger als 3,50 Euro. Alle Augen sind jetzt auf sie gerichtet und sie wird bald heiraten. Und sie war schon sogar bei der Königin eingeladen, was die Presse jetzt daraus interpretiert. Das heißt, die Queen ist einverstanden mit ihr. Sie hat ihr Ja zu ihr gefunden und die Zeitungen sind übervoll von solchen Meldungen. Menschen lieben Geschichten von Königen. Die Briten, Schweden, Spanier, Liechtensteiner, Dänen, Belgier, Niederländer und Norweger lieben ihre Könige. Und in der Bibel lesen wir auch, dass Israel sich einen König wünschte. Diese Stelle steht in 1. Samuel 8, Vers 5. Und sie sprachen zu Samuel, dem Propheten, setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise der Heidenvölker. Wir wollen einen König wie die Nachbarländer auch. Und das, obwohl kein anderes Land so privilegiert war wie Israel, die vom König der Könige persönlich geleitet wurde, vom Schöpfer selbst, der besser ist als jeder sterbliche, normale König. Ja, Menschen lieben es, einen König zu haben, Geschichten zu lesen und zu hören. Und sie würden auch alles stehen und liegen lassen, würden sie eine Einladung bekommen von der Königin, von der Queen. Wenn mich zum Beispiel die Queen eingeladen hätte, Andreas, komm zu uns, ein Brief, ja, ich wäre sicherlich nicht hier und hätte gepredigt. Ich wäre bei ihr und hätte einen Knicks gemacht. Ja, dann habe ich viel zu erzählen. Ich war da und habe die Queen gesehen. Die hat mit mir gesprochen und mir sogar einen Witz erzählt. Wahnsinn, nicht? Das wünschen sich Menschen. Sie verehren Könige. Und ich möchte heute über einen großen König sprechen. Dagegen sind alle Könige dieser Welt Vasallen und alle Fürsten Knechte. Es ist Jesus Christus, der König aller Könige. Dazu möchte ich lesen Offenbarung 19, 11 bis 16. Offenbarung 19, 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich möchte heute über diesen König sprechen und hauptsächlich über vier Punkte sprechen. Erstens seine Mission, zweitens sein Territorium und die Dauer seines Königtums, drittens seine Macht und viertens den Umgang mit seinen Untertanen. Ich habe es sehr gekürzt, muss ich sagen. Deswegen, ich weiß, ich habe keine Chance, das so weiterzugeben, wie ich eigentlich möchte, aus Zeitgründen. Und das wird vielleicht auch holprig sein, weil mir einiges einfach aus Zeitgründen fehlt, unterzubringen. Seine Mission. Der König der Könige ist ein ganz besonderer König. Ein König, der nicht wie so oft in der Geschichte der Menschheit nur an sich dachte, seine Macht zu befestigen und zu sichern, sondern ein König, der liebte. Wie sehr lieben wir Königsgeschichten, wo ein König sich über einen Knecht erbarmt, der mittellos ist, wo ein König einem völlig verschuldeten Familienvater seine Schuld erlässt, wo ein König sich selbst auf den Weg macht, vielleicht durch den Winterschnee, um dorthin zu gelangen, wo Not ist und zu helfen, dort, wo Liebe ist. Wir schauten uns jetzt in den freien Tagen einen Film an. Ich habe in den freien Tagen einen Film gesehen, der mir auch gefallen hat, muss ich sagen, wo der König ein gütiger Mensch ist, der selbstlos und angetrieben von Liebe so hilft, bei Ungerechtigkeit einschreitet, sich selbst dabei in Gefahr bringt und einen Menschen aus großer Not heraushilft. Und ich muss sagen, das hat mich angesprochen. Ich war echt gerührt. Und während ich diesen Szenen der selbstlosen Liebe nachsah, musste ich an den Herrn Jesus denken. Denn er ist so gütig und selbstlos, so liebevoll, wie kein anderer König es sein kann. Und lieber Freund, im Gegensatz zu solch schönen Filmen ist Jesus aber kein Märchen. Es ist eine wahre Geschichte des Königs, der sich tief herabgebeugt hat, um zu uns zu gelangen. Und seine Mission lesen wir in Lukas 19, Vers 10. Und schaut mal, wie Jesus sich selbst hier einen Titel gibt. Denn der Sohn des Menschen, ein ganz schlichter Titel, der Sohn des Menschen, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott wurde Mensch. Gott ist in Jesus zu uns gekommen, dieser König der Könige und Herrscher aller Herrscher. Er hat sich so tief herabgebeugt, um zu dir und zu mir zu gelangen, weil er eines wusste. Wir sind in unseren Sünden verloren. Ja, wir sind Sünder und Sünder können nicht in den Himmel kommen. Jemand sagte mal einen theologisch sehr klugen Satz. Und den habe ich mir auswendig gelernt. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Es ist unsere Natur zu sündigen. Gott aber beweist seine Liebe zu uns, sagt Paulus in Römer 5, Vers 8, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Traurig in unserer Zeit ist, dass es Kirchen gibt, die sagen, du darfst nicht mehr über Sünde sprechen. Naja, Entschuldigung, worüber sollen wir denn sonst sprechen, wenn wir schon die Bibel zur Seite schieben sollen? Über Politik? Über Rettung von Walen? In der Nordsee oder am Polarkreis? Es ist so traurig, dass die Lüge vom Teufel selbst in Kirchen Einzug hält, wo diese Hauptwahrheit, dass wir vom Wesen Sünder sind, nicht mehr gesagt wird. Ja, wenn ich kein Sünder bin, dann brauche ich auch keinen Retter. Und für die, die meinen, sie sind keine, vielleicht noch ein Bibelvers aus Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt, alle, und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle haben gesündigt. Ich kenne kaum einen ehrlichen Menschen, der nicht zugibt, im Leben gesündigt zu haben, mal gelogen zu haben, vielleicht gestohlen zu haben, neidisch war, zornig oder beleidigend, mal geflucht zu haben. Und ich kenne Tage in meinem Leben, wo alles auf einmal vorkam, an einem Tag. Ja, diese Sünden haben wir begangen, weil wir Sünder sind, weil es unsere Natur ist, so zu handeln. Und Sünder sind verloren, sagt die Bibel. Verstehst du jetzt die Notwendigkeit der Mission des rettenden Königs, der vom Himmel kam, um uns Sünder zu retten? Das war Jesu Motiv. Der Sohn des Menschen, wie Jesus sich selber nennt, nachdem er Mensch wurde, kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und untypisch für einen König tut der König aller Könige etwas Besonderes. Er bezahlt mit seinem eigenen Blut für die Schuld seiner Untertanen. Er bezahlt am Kreuz stellvertretend für unsere Sünden. Das hat es noch nie gegeben. Das hat zuvor nie ein anderer Monarch getan. In allen Monarchien dieser Welt bezahlt das Volk bzw. die Steuerzahler für alle Bedürfnisse des Königs. Sogar den König selbst bezahlt das Volk, die Untertanen. Und sein Hof und alle seine Beamte und alle Feste und alle Festbankette und Veranstaltungen, das Sicherheitspersonal, die Unterhaltung und die Instandsetzung aller Schlösser und Paläste, dafür bezahlen die Untertanen. Hier ist aber ein anderer Mensch, ein anderer König, ein Gottmensch. Er bezahlt für sein eigenes Volk mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen Leben. Er geht ans Kreuz auf Golgatha und gibt sein Leben aus Liebe für uns dahin, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Und das ist eine Story, die die Welt nie gesehen hat und nie bei einem anderen König sehen wird. Denn die Könige dieser Welt sind ebenso Sünder wie du und ich. Er, der König vom Himmel, hat nie gesündigt. Und wer an ihn glaubt, der wird gerettet. Ich muss euch bekennen, bei allem Interesse und bei aller Sympathie, die ich für die Königshäuser dieser Welt in meinem Herzen aufbringen kann, ist kein Vergleich. Es ist kein Vergleich zu dem König der Könige. Seine Rettungsmission, sein Charakter, seine Selbstlosigkeit und Liebe zu mir, dass der König sein Leben für mich gab, damit ich ohne Schuld bin, das kann ich nicht in ganzer Tiefe verstehen. Und das bringt meinen Verstand tatsächlich nicht nur zum Staunen, sondern zum Stillstand. Es gibt Dinge, die kann ich nicht verstehen. Und deswegen bin ich gerne sein Untertane. Ich bin froh, sein Untertane zu sein. Ich will glauben. Denn sein Motiv ist es, Sünder zu retten. Mein zweiter Punkt, das Territorium unseres Königs und die Dauer seines Königtums. Nun, jedes Königreich hat ja ein Territorium. Schweden hat sein Territorium, Norwegen hat sein Territorium, Liechtenstein hat sein kleines Territorium. Dänemark hat sein Territorium, ein Königreich, das auch über die dänischen Grenzen hinausgeht. Zu Dänemark gehört auch Grönland und die Färöerinseln. Die Niederlande haben ein Territorium. Die Niederlande übrigens waren eine Handels- und Kolonialmacht und im 17. Jahrhundert sogar eine Militärgroßmacht. Das ist heute nicht mehr so. Und es war die goldene Zeit der Niederlande damals. Heute sind die Niederlande nicht so ganz bedeutend. Zu ihrem Territorium gehören noch einige autonome Karibikinseln, Aruba, Curacao und Sint Maarten. Und die Spanier wurden zu einer sehr großen Macht und hatten ein riesiges Territorium. Aber das größte Weltreich ist das britische Weltreich, auch Empire genannt. Es wurde das größte Kolonialreich der Geschichte und im Jahr 1922 war es am größten und umfasste 458 Millionen Einwohner. Damals war es ein Viertel der gesamten Weltbevölkerung. Nun, heute sind wir viel mehr. Aber damals ein Viertel der Menschheit gehörte zum britischen Empire. Die Fläche des britischen Weltreiches war so groß, dass es ein Viertel der Landfläche der Erde einnahm. Ein Riesenreich, das damals zur britischen Krone gehörte. Als ich 24 Jahre alt war, besuchte ich Kanada, was auch zum britischen Empire gehörte oder gehört, mit der Absicht, dort auszuwandern. Ja, ich wollte jagen und fischen, das ist bis heute so, aber ich habe verstanden, der Herr hat andere Aufgaben für mich und ich bin ja gerne Untertane und so steht mein Gewehr da und hat noch nicht eine Patrone abgeschossen. Ich muss anderes tun. Und so fuhr ich damals zu Verwandten nach British Columbia und nach Alberta. Nun, auf der Währung sah ich ja schon die Königin von England und beeindruckt war ich, als ich durch das Land fuhr, wie groß Kanada ist. Und du fährst an vielen Seen vorbei, die noch nicht mal Namen haben. Die kommen gar nicht hinterher, Namen zu vergeben und die Karten eben entsprechend zu aktualisieren. Und Verwandte sagten mir, das alles gehört der Krone. Das ist eine Redewendung dort. Das alles gehört dann der englischen Königin, will sagen. Und dann kam ich nach Alberta, komplett durch British Columbia nach Alberta und dort wohnt mein Jägerfreund und Großonkel Tex. Er hat ein wunderschönes Jagdhaus dort aus ganz dicken Balken, ganz lang und riesig, ein Traum. Aber damals kann ich euch sagen, als ich das Haus gesehen habe, ich wandere aus, allein wegen dieser Schönheit. Aber als ich den eine Woche lang kennenlernte und sah, dass er überhaupt nicht an Gott glaubt, dann dachte ich, am Fluss sitzend, Herr, lieber im siebten Stock leben und zwei Blumenkübel haben als Grundstück und gläubig und gerettet, als in diesem Paradies und ewig verloren. Und er hat so ein schönes Haus und da können mindestens 30 Leute Urlaub machen. Er kaufte ein Landstück an einem wunderschönen Fluss. Elche und Bären kommen dorthin, um zu trinken, ein wunderschönes Stück Erde. Aber hinter dem Fluss geht es hunderte Kilometer weiter und Tex sagte mir, das alles gehört der Krone. Oh, ich war beeindruckt. Du fliegst viele Stunden, fährst dann viele weitere Stunden mit dem Auto zu Verwandten, Freunden und immer noch gehört das Land der englischen Königin. Aber lieber Freund, das Territorium einer anderen Krone ist viel, viel größer. Da ist ein König, der über den Menschen steht, über den Menschen und über den Königen der Erde steht. Sein Herrschaftsbereich ist viel größer. Es ist der Besitzer der Erde und des Himmels und der Himmel, Himmel, sagt die Bibel. Jesus, König der Könige. Die Queen ist die Königin über das größte Weltreich der Erde, aber sie ist 91 Jahre alt und hat dieses Jahr noch einmal die Weihnachtsbotschaft gehalten. Aber bald wird sie nicht mehr da sein, weil sie ein sterblicher Mensch ist. Ihre Herrschaft wird bald enden. Ganz anders ist das mit dem ewigen Herrn und König Jesus Christus. Er ist der rechtmäßige Besitzer der ganzen Erde und des Himmels und der Himmel, Himmel. In der Bibel teilt er uns mit, schon bald sichtbar zu kommen und seine ewige Herrschaft anzutreten. Und dann werden Regenten und Herrscher und Fürsten dieser Welt ihm dienen. Daniel 7, Vers 27. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Ja, noch sehen wir ihn nicht. Noch hat das nicht angetreten, sein Königreich. Der zurzeit verborgene König kommt aber bald wieder, nicht mehr als Kind in der Krippe, wie das erste Mal, sondern in Markus 13, Vers 26 lesen wir: Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Jesaja 9, Vers 6: Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das er zugründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Diese Dinge sind vorausgesagt. Sie stehen aber noch aus. Aber dann wird die ganze Erde zu 100% der Erdfläche seine Herrschaft anerkennen. Ein Weltreich, wo die Sonne nicht mehr untergeht und wo alle ihm, dem König, dienen werden. Erst im tausendjährigen Reich und dann auf ewig auf der neuen Erde, denn wir wissen ja alle, diese Erde wird vergehen. Nun, wir sprachen über sein Territorium und die ewige Dauer seines Königtums. Ja, im Moment regiert Jesus nicht für alle sichtbar in dieser Welt, obwohl er es könnte. Aber er in seiner Allmacht zieht sich noch zurück und Gott der Vater und lässt die Welt reif werden, gewähren, bis er einschreitet. Es ist sein souveräner Plan, es so zu tun. Das hat er, der Besitzer, für die begrenzte Zeit so bestimmt. Die Nachrichten dieser Welt, die Tagesschau, werden diese Wahrheit auch niemals verkünden. Das entspricht nicht dem Willen der Throne, Herrschaften oder Fürstentümer und Gewalten, die ebenso unsichtbar sind. Im Moment regiert Jesus nur in den Herzen seiner Kinder und in seiner Gemeinde. Wir haben eben gehört, wie schön das ist, wenn Geschwister untereinander zusammen sind. Dort, wo Christus regiert, wie schön es ist. Welche Harmonie. Ich bin so gerne in der Gemeinde. Solch eine Gemeinschaft habe ich nirgends wie in der Gemeinde. Eine Qualität, die es nirgends gibt. In der Firma wirst du immer gestoßen und je herber der Witz, umso mehr man dem anderen stößt und dann Augenzwinkern, umso mehr meint man, man ist Freund. Aber in der Gemeinde braucht man das nicht. Dort wohnt Christus, dort ist Liebe. Und in den Herzen der Menschen, die sich zu ihm, dem wahren Gott, bekehrt haben, die an ihn glauben und ihn als Herrn bekennen, dort regiert Christus. Bei denen, die den König lieben. Oh, ich liebe diesen guten König. Die Gläubigen lieben ihn, seine Gemeinde liebt ihn und betet deswegen: Komme bald, Herr Jesus. Ich bin so froh, dass auch meine Kinder seine Untertanen sind. Ganz freiwillig und gerne. Ich habe nie ein Murren meiner Kinder gehört, wenn es um den Dienst in der Gemeinde geht, obwohl sie gut murren können. Ich habe darüber nachgedacht und habe Gott gedankt. Ich habe noch nie ein Murren meiner Kinder gehört, weil sie den Herrn lieben. Ich musste nie sagen, und jetzt fährst du mit mir in den Gottesdienst, weil sie den Herrn lieben. Ich kann euch sagen, sie dienen ihm viel lieber als die Briten der Queen, die Schweden ihrem König Karl der 16. Gustav oder die Holländer ihrem König Willem Alexander dienen. In Offenbarung 4, Vers 11 lesen wir: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Offenbarung 5, Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Es ist eine Liebesbeziehung zu dem König, der sein Leben für uns gab. Er ist König unserer Herzen. Sein Territorium ist noch nicht sichtbar in dieser Welt, obwohl ihm alles gehört, weil er seine geografische Herrschaft noch nicht angetreten hat. Noch ist sein Territorium nur in den Herzen seiner Jünger grenzenlos und in seiner Gemeinde. aber er wird bald auch seine geografische Herrschaft antreten und diese wird die ganze Fülle der Erdoberfläche erfassen. Und deswegen beten seine Jünger, komme bald, Herr Jesus. Ich möchte über den drittens nachdenken mit euch, die Macht unseres Königs. Und da habe ich viele wunderschöne Bibelstellen aus Zeitgründen jetzt weggestrichen. Es gibt Phasen, die sind schwer. Wir reden so gerne über Jesus und über sein Königtum und dann kommen Rechnungen. Jetzt, ja, bei mir kamen jetzt Rechnungen, 5 Autorechnungen. Und ich weiß, der Januar hat noch nicht begonnen, aber ich muss für Januar schon bezahlen, ja. Und da muss man schon so ein bisschen schlucken und sagen, Herr, hilf mir nicht. Und dann hast du die Probleme oder diese, einige haben Eheprobleme oder sonstiges. Hier gab es einen Mann im ältesten Buch der Bibel, das Buch Hiob, der hatte auch Probleme. Ich kann euch sagen, die größten, die man sich vorstellen kann, hat alles verloren. Kinder, Besitz, alles. Und er hadert mit Gott. Fragt ihn, wo warst du? Warum hast du es zugelassen? Und jetzt fragt Gott, der König der Könige, diesen Hiob. Und das will ich euch vorlesen, wie Gott fragt. Er fragt ihn in Hiob 38, 4 bis 12, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte, Hiob? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie gespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß, als sich es in Wolken kleidete und Wolkendunkel zu seinen Windeln machte, als ich ihm seine Grenze zog und Riegel und Tore einsetzte und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier soll sich der Stolz deiner Wellen legen. Hast du, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und dem Morgenrot seinen Platz angewiesen? Und Hiob wird kleiner und kleiner und kleiner. Und die Fragen gehen weiter, die ich jetzt nicht lesen werde. Kann ein König von sich sagen, dass er das Meer begrenzt? Hat je ein irdischer König die Grundpfeiler und den Eckstein der Welt gelegt? Er befiehlt dem Meer und dem Wind. Erinnern wir uns an die Begebenheit, Markus 4, Vers 39 und 41, bei einer Gelegenheit, wo die Jünger fast ertranken und schrien vor Angst, obwohl es erfahrene Fischer waren. Übrigens waren wir in Norwegen, dann ist das Boot vollgelaufen. Ich habe Männer, die derbe Witze machen können, erlebt, die haben sich, Entschuldigung, fast in die Hosen gemacht. Die waren so hilflos, die schrien. Ich musste fast lächeln, ich wollte nicht, dass sie das sehen, aber da habe ich gesehen, wie Männer auf einmal Angst kriegen. So war das hier auch. Und er stand auf, befahl dem Wind, lesen wir dann. Jesus stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser? Sie kannten den Herrn schon gut. Aber wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Wir merken schnell, Jesus ist kein normaler König, der nur die Krone aufhat. Er ist viel mehr. Er ist König der Könige und Herr der Herren mit unbegrenzter Machtfülle. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, 18. Er hätte die Macht, jetzt auf dem ganzen Erdenrund alles zu ändern. Aber er lässt die Welt reif werden. Für seinen Plan. Es muss ja alles buchstäblich, Blatt für Blatt, Vers für Vers erfüllt werden, was die Offenbarung, was Daniel sagt mit den Königreichen 2, 7, Daniel 9. Muss ja alles geschehen. Und er lässt die Erde reif werden. Und dann wird er kommen. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Ein König, der einen himmlischen Vater hat, der ihm diese Macht gegeben hat. So mächtig war nie ein sterblicher Mensch. Sogar der Vater im Himmel erkennt seine Gottheit und sein höchstes Königtum an. Hören wir, was Gott der Vater sagt im Hebräerbrief, Kapitel 1, mehrere Verse, Verse 8 und 10 bis 13. Und jetzt überlegt mal, wie Gott der Vater über Jesus spricht. Dein Thron, sagt der Vater zu Jesus, dein Thron, o Gott. Für Leute, die meinen, Jesus sei kein Gott, sollten mal diese Stelle lesen und still werden und sich schämen. Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist das Zepter des Rechts. Und du, o Herr, nennt Gott der Vater seinen Sohn, o Herr, hast ihm im Anfang die Erde gegründet und die Himmel und das Werk ist das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Er wird diesen Planeten Erde zusammenrollen wie ein Mantel. Er bestimmt, wann Ende ist. So eine Macht bescheinigt Gott seinem Sohn. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende, wiederum die Ewigkeit und dass er Gott ist. Und Gott sagt zu seinem Sohn, der auf Golgatha sein eigenes Leben für uns gab, weil der Vater im Himmel uns so liebte, er sagt zu ihm, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Habt ihr das ganz kleine Wort bis gehört? Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Gott hat einen Plan. Der mächtige König wartet noch etwas, eine Weile. Eine vom Vater im Himmel festgesetzte Zeit. Eine Zeit, die niemand kennt, außer der Vater im Himmel, sagt Jesus. Und dann kommt das kleine Wort bis. Bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Ja, die Mächte dieser Weltzeit haben noch etwas Zeit, bis der König der Könige kommt, mit Macht und Herrlichkeit, um zu herrschen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt keinen höheren Thron, keinen mächtigeren Thron, weder im Himmel noch auf Erden. Der Thron rechts neben dem Vater, der ewige Thron Jesu, des Königs aller Könige. Der vierte Punkt, sein Umgang mit den Untertanen. Ja, Jesus ist der Herr und König der Gläubigen, aber es gibt interessanterweise keinen Konflikt in dieser Herrschaft. Und wisst ihr warum? Weil sein Umgang mit seinen Untertanen stets liebevoll ist. Er ist kein machtbesessener Diktator, der Kadavergehorsam verlangt und sie mit Strenge durchsetzt. Jesus, unser König, hat einen sehr guten Charakter. Er ist Liebe. Und Paulus sagt in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Oh, ich habe schlimme Dinge erlebt im Leben. Ich habe viel geweint. Ich habe Feinde, wo ich mich gefragt habe, wie kann man so böse sein? Ich verstehe es bis heute nicht. Aber ich weiß, sie dienen mir zum Guten. Weil mein Herr das zulässt und sagt, es ist gut für dich. Das verändert dich. Es bricht deinen Stolz. Und du wirst kleiner und ich kann dich besser gebrauchen. Nichts, was uns geschieht, entspringt einer Lieblosigkeit, keine ungeduldige, voreilige oder ungerechte Reaktion unseres Herrn und Königs. Der Umgang mit seinen Untertanen ist stets liebevoll, friedvoll und freundlich, immer gütig und geduldig. Und Jesus ist immer treu, auch wenn wir untreu sind. Jesu Umgang mit seinen Untertanen ist immer liebevoll. Und liebe Freunde, wir sind nicht nur Untertanen, das sind wir, ja. Und das werden wir auch immer bleiben, weil Christus der Herr ist. Aber einige von uns sind auch Freunde. Ich sage bewusst einige, weil es nicht alle sind. Ihr seid meine Freunde, sagt Jesus in Johannes 15, Vers 14, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ja, unser König gebietet uns. Er ist unser Herr, unser Gebieter. Wir sind seine Untertanen. Und ich bin es auch sehr gerne. Denn immer, wenn ich tue, was er sagt, dann geht es mir auch überdurchschnittlich gut. Ganz praktisch, Ich nehme jetzt ein Beispiel, das ich vielleicht so ein bisschen konstruiere. Wenn meine Frau und ich mal etwas aneinander geraten, das passiert, Gott sei Dank selten, aber es passiert. Und wenn ich mich dann aufrege, das passiert, Gott sei Dank nicht selten, leider nicht selten, über irgendeine Sache, weil ich irgendwas nicht finde oder so, ja, dann fragt sie, und wie meinst du, denkt der Herr darüber? Und ich kenne meinen Herrn schon über 30 Jahre, habe viel von ihm gelernt und dann vergleiche ich mein Verhalten mit seinem wunderbaren Wesen und ich erkenne sofort meinen Irrtum und ich habe auf einmal kein Problem, mich zu entschuldigen. Denn Jesus ist mein Herr, mein Gebieter, aber auch mein königlicher Freund. Ganz anders einige meiner Freunde. Ich habe Freunde, die tun immer, was ihnen gefällt. Oh, wenn mein überdickes Ego laufend gefüttert wird, dann wird ein unausstehliches Wesen aus dem Menschen. Die haben nur Probleme. Nur Probleme. Da funktioniert noch nicht mal eine Begrüßung. Wie wunderbar dagegen, den Geboten unseres Königs zu folgen, die so klug und voller Weisheit sind, dass sie uns nur zum Besten dienen und nur das Beste im Sinn haben. Übrigens, alle Gebote, wo Gott sagt, du sollst nicht, das sind alles liebevolle Gebote. Wenn wir das übergehen, zerstören wir uns selbst. Wir dürfen alles, nur nicht sündigen, weil die uns zerstört, die Sünde. Neben der Tatsache, dass du viel mehr Freude und Friede im Leben hast, bist du noch ein Freund des Königs. Und ich wünsche dir, dass du in der Beziehung zu Jesus aufsteigst. Was würde ich mich freuen, würde mich ein ganz großer König einladen, ja, und würde sagen, Andreas, du bist mein Freund. Oh, da wäre mein Ego gepinselt, gebauchpinselt. Und aber wisst ihr, was schön wäre? Wenn Christus sagt, du bist mein Freund. Du hast immer getan, was ich gesagt habe. Vom Untertanen zum persönlichen Freund. Ich bin ein Freund Jesu, ja, vielleicht noch einer, der sehr viel lernen muss, aber wo immer ich kann, will ich seinen Geboten folgen, weil ich sein Freund sein will. Wir sind Erben. Der Punkt heißt ja, wie geht Christus mit uns um? Wir sind auch Erben. Oh, und jetzt kommt etwas, woraus der Stoff von großartigen Filmen ist. Erben des Königs. Wenn es ums Erbe geht, dann fliegen bei vielen die Fetzen. Dann geht das Hauen und Stechen los, ganz anders bei seinen Untertanen. Sie werden zu Erben ernannt. Jesus sagt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Matthäus 5, Vers 5. Wir sind Erben. Nicht nur das Land werden wir erben, sondern auch das Königtum mit allem, was dazugehört. Wir sind Erben. Nein, nicht alle Menschen werden erben, denn Apostel Paulus sagt, 1. Korinther 6, Vers 10, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Aber die, die an Jesus glauben, sie werden das Reich Gottes erben. Wir haben eben über das Territorium, also auch über das Land des Reiches Gottes gesprochen. Und du wirst viel mehr als nur das Land erben. Überleg mal, wie der König der Könige dich ehemaligen Sünder adelt, dass er dich als Erbe berücksichtigt. Er gibt dir Erbe, Anteil an seinem Reich, Anteil an seiner Herrschaft. Etwas, was hier auf diesem Planeten unter Königen dieser Welt nie gewesen ist. Das ist für mich nicht verständlich. Ich bin tief beeindruckt. Welch ein Geber ist unser König? Kein Nehmer, ein Geber. Kein Schwedenbürger kommt als Erbe des schwedischen Königs in Frage. Kein Niederländer wird Erbe, weil er Untertane bleibt. Kein britischer Untertaner hat Aussicht, Erbe des britischen Königshauses zu werden. Aber die Untertanen Jesu sind Erben. Und wie geht Jesus noch um mit denen, die an ihn glauben, die ihn annehmen, die Buße tun? Er hat uns zu Kindern gemacht. Er hat uns in seine eigene Familie adoptiert. Wie geht der König mit ungläubigen Untertanen um? Mit gläubigen Untertanen um? Er macht sie zu seinen Kindern. Johannes 1, Vers 12. Diejenigen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Ich muss immer lächeln, Guido, wenn ich diese Stelle lese. Das war deine Frage auf der Fähre. Wie kann ich denn Jesus annehmen, ne? Als wir in Dänemark waren? Da habe ich ihm das erklärt, wie man Kind Gottes wird. Diejenigen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, weil Guido das auf dem Nachhauseweg gelesen hat. Früher war man nur adelig, wenn man in einen elitären Kreis hineingeboren wurde, aber der König konnte einen gemeinen Bürger durch einen Ritterschlag in den Adelsstand erheben. Und im Jahr 2000 erhob Königin Elisabeth II. Den James Bond-Schauspieler Sean Connery oder Sean Connery, ich höre immer beides, ich weiß nicht, ich glaube Sean, ne? Wer kennt sich aus? Sean Connery durch einen Ritterschlag in den Adelsstand. Ich finde den besonders sympathisch, den Mann. Die anderen nicht so gut, aber der ist wirklich gut, nicht? Und ist auch einer der wenigen Namen, den ich kenne. Wunderbar. Sean Connery ist jetzt in Adelsstand erhoben worden. Und für Sean Connery war das eine große gesellschaftliche Standserhebung. Aber Sean Connery gehört nicht der königlichen Familie an. Er wird nie Familienmitglied der Royals. Ganz anders ist es bei unserem König, dem Herrn Jesus. Er macht Gläubige, die ihn annehmen, zu seinen Kindern. Sie gehören zur Familie. Welch eine unbeschreibliche Standserhebung, lieber Christ. Hast du mal über dieses Privileg nachgedacht? Wenn Christus dein Retter ist, weil du glaubst, dass er am Kreuz für deine Sünden bezahlt hat, Buße getan hast über deine Sünden, dann gehörst du zur Familie Gottes. Näher geht es nicht. Wo ist ein König, der Gläubige so adelt? Und ich muss euch bekennen, ich bin lieber Mitglied der Familie Gottes als ein Adeliger im britischen Empire oder im schwedischen Königshaus. Da will ich es mit Mose halten, aus dem Alten Testament, und Hebräer 11 sagt, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Ich gehöre zur Familie Gottes, weil Jesus mir vergeben hat. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Ich versuche es. Und ich glaube das. Wie wunderbar, ein Familienmitglied des Himmels zu sein, ein Kind Gottes zu sein. Ich, der frühere Feind Gottes, dessen Natur es war, ein Sünder zu sein und auch so zu leben, bin nun durch die Gnade Jesu zum Kind Gottes geworden. Das ist unbeschreibliche Gnade. Und mein letzter Unterpunkt: Wie geht Gott, wie geht der König mit seinen Gläubigen um? Das ist ein Punkt, den ich auch nicht verstehe, aber den ich euch sagen muss, weil es die Bibel sagt. Er hat uns zu Königen gemacht. Das ist noch mehr. Offenbarung 5, Vers 10. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Bernhard, bei dir weiß ich, du bist ein Kind Gottes. Du bist ein König und du wirst herrschen auf Erden. Und du wirst es gut machen. Nicht diktatorisch schlecht und verdreht, sondern du wirst es super machen. Du, Kind Gottes, der dich zu deinem Heiland bekehrt hast, kannst du dieses Vorrecht ermessen, nun ein König zu sein? In dieser Welt, wie sie jetzt ist, bist du wirklich kein König. Es gibt auf der Welt einige Hände voll Könige und Fürsten, die dort hineingeboren sind. Aber im Reich Gottes werden diese Könige wohl nicht mehr sein, denn dort kommen nur Jünger Jesu rein. Menschen, die Gott zum Vater haben, weil Jesus vergeben hat. Aber König zu sein, das habe ich bis heute nicht verstanden. Aber die Bibel lehrt das ganz genau. Offenbarung 5, Vers 10. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Freunde, dann kann ich nur so beten. Ich habe ein Gebet aufgeschrieben, was mir kam, als ich diesen Gedanken versuchte zu denken. O Herr, ich kann den Reichtum deiner Gnade nicht ermessen. Es ist zu viel für meine Seele, die es in dieser Welt gewohnt ist, abgelehnt zu werden, weil ich an dich glaube, o König. Was hast du bereitet denen, die dich lieben? Ich kann deine Gnade, deine Güte und deine Liebe nicht beschreiben. Denn wie sonst hättest du es zu Wege gebracht, solch einen elenden Sünder, wie ich es bin, zu adeln und zu ehren? Herr, ich bin kein König, das weiß ich genau. Aber wenn du in deiner Souveränität und in deiner göttlichen Absicht mich zum König machst, was soll ich sagen? Soll ich dem Allmächtigen widersprechen, nur weil ich das nicht begreifen kann? Bewahre mich vor dieser Sünde, dir zu widersprechen. Aber Herr, ich erkenne, dass deine Liebe zu mir und der Stand, in den du mich zu heben gedenkst, zu hoch ist, als dass ich das begreifen könnte. So möchte ich nun demütig vor dir niedersinken und deinen Namen erheben, denn deine Güte überwältigt mich. Liebe Freunde, nur, man kann nur stammelnd beten. Ich habe mir extra aufgeschrieben, reiß dich zusammen. Ich habe es nicht geschafft. Wie soll ich mit solch einer Wahrheit umgehen? Da ich doch weiß, welch ein Sünder ich bin. Und du, Christ, der du wirklich an Gott, aus Gott wiedergeboren bist, danke Gott und bete ihn an. Er, der König, der auf diese Erde kam, um dich, Sünder, zu retten, wird bald wiederkommen, um seinen ewigen Besitzanspruch auf sein ganzes Territorium anzumelden. Und niemand wird ihm widerstehen, denn seine Macht ist unendlich. Sein Thron steht rechts neben dem Vater und sein Name ist König aller Könige. Er hat einen sehr guten Charakter und einen nie dagewesenen Umgang mit seinen Untertanen. Er macht Sünder zu Freunden, zu Erben, zu seinen eigenen Kindern und adelt sie zu Königen. Gelobt und gepriesen sei der König der Könige. Amen.